Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Willkommen zur Kultur vom Tage, in der es gleich um René Polisch geht. In seiner letzten Theaterarbeit Deponie Highfield klang es so.
Mein Leben ist eine Katastrophe. Weißt du, ich wünschte, ich könnte die Welt so wahrnehmen, wie die Pferde sie wahrnehmen. Weißt du, ich meine, als ich den Lehrerjob bei der CIA gekündigt habe, da dachte ich noch, alles wird anders. Aber ich bin dieselbe Langweilerin wie vorher.
Also wenn du mich fragst, ich finde dich super, so wie du bist. Du bist so aufregend, wirklich.
Der Meister der, ja, wie soll man sagen, unterhaltsam überdrehten, soziologisch angereicherten Stücke soll also offenbar Intendant der Berliner Volksbühne werden. Und was das für eine der wichtigsten Bühnen der Republik bedeutet, das fragen wir gleich. Wenn René Polisch es also wird, dann wird es Ersan Montag ganz sicher nicht. Der wiederum hatte sich ja öffentlich sogar darum beworben. Dafür zeigte er heute Abend in Berlin eine Arbeit über die Abgründe eines Wohnzimmers. Dann treffen wir die Künstlerinnen des Schweizer Pavillons auf der Venedig-Biennale, wo man ja immer wieder was Neues entdecken kann. Sie warnen vor gesellschaftlichem Rückschritt. Und da wir schon bei Biennalen sind, besuchen wir eine der entferntesten überhaupt, von hier aus gesehen jedenfalls, nämlich die auf Hawaii. Und wir schauen uns eine Internetseite an, die versucht, antisemitische Stereotype zu entkräften. Und wir erinnern an die Schriftstellerin Gerlind Reinzhagen in dieser Sendung hier. Also erst die lange prägende Ära von Frank Castorf natürlich. Dann ein kompletter Neustart mit Chris Derkon, der aus dem internationalen Kunstbetrieb kam und scheiterte. Danach eine Übergangszeit und die Suche nach einem Nachfolger, einer Nachfolgerin als Intendant, Intendantin an der Volksbühne in Berlin. Und seit heute verdichten sich also die Hinweise massiv, dass es ein Altbekannter des deutschen Theaterbetriebs wird. Ein Mann, der der Volksbühne schon zu Castorf-Zeiten sehr verbunden war, der Regisseur René Polisch. Im Interview mit unserem Sender vor einiger Zeit hat er sich schon mal gegen das gewandt, was er eher negativ unter Repräsentationstheater bezeichnet.
Wenn man auf die Zuschauerperspektive losgeht, dass man sich auch fragt, verstehen die das? Und dann, damit sie es besser verstehen, bestimmte Änderungen vornimmt, die dann wieder nur Kitsch produzieren. Das ist der Moment, wo du wirklich dann Männer mit Männern besetzt, Frauen mit Frauen, Behinderte mit Behinderten, Türken mit Türken und so weiter. Ja? Das halte ich für Repräsentationstheater, weil es sich auf die Repräsentation bezieht, eine gesellschaftliche. Es ist auch eine Dienstleistungsvorrichtung. Wenn du nur darauf achtest, dass du verstanden wirst, dann ist nichts mehr möglich. Und das ist noch schlimmer als PC, ehrlich gesagt. Also da zensiert man sich ununterbrochen.
René Polisch im Gespräch mit unserem Sender. Susanne Burkhardt aus unserer Theaterredaktion ist im Studio. Noch ist nichts bestätigt, was die Intendanz von René Polisch an der Volksbühne in Berlin angeht. Also wie sicher ist diese Meldung?
Naja, ich glaube schon, dass sie ziemlich sicher ist. Ich habe vorhin in der Senatsverwaltung für Kultur angerufen und da hieß es, naja, irgendwie haben es ja alle gewusst. Es wird natürlich noch nicht bestätigt, aber die Presseeinladung ist raus. Es gibt morgen eine Pressekonferenz zur Zukunft der Volksbühne und ja, ich denke mal, es wird dann schon so sein, dass René Polisch als zukünftiger Leiter bekannt gegeben wird.
Wir dürfen also mit Stand heute Abend davon ausgehen, genaueres erfahren wir morgen dann. Ich meine, oft sind ja spontane Reaktionen vielsagend. Wie war das bei Ihnen? Was dachten Sie, als Sie diesen Namen hörten? René Polisch, Volksbühne, Intendant.
Naja, ich muss gestehen an der Stelle, dass ich ein Fan von René Polischs Arbeiten bin. Ich habe mich sehr gefreut. René Polisch war ja in der Castorf-Zeit einer der führenden Regisseure an der Volksbühne. Seine Arbeiten, die wir von ihm kennen, das sind ja diese Diskursabende mit Boulevard-Elementen. Die hat er ja eigentlich bis zur Perfektion betrieben dort am Haus. Er ist jemand, der absolut in der Lage ist, diese riesige Bühne der Volksbühne zu füllen. Ich denke jetzt an diese Produktion Service, No Service, wo Katrin Angerer ganz allein auf dieser riesigen Bühne steht. Und man vermisst gar nichts. Also sie füllt das aus und das funktioniert und er weiß, wie das geht. Also von daher habe ich mich total gefreut, als ich das gehört habe. Auch wenn René Polisch jetzt nicht der Mann ist, der die Leitungserfahrung für so ein großes Haus mitbringt.
Das wäre das erste Mal, dass er so ein großes Haus leitet. Ich meine, dazu braucht es vielleicht auch nochmal andere Menschen an seiner Seite. Auch das werden wir vielleicht morgen erfahren, wer da vielleicht mit ihm auch an die Spitze geht. Aber wenn man jetzt über ihn spricht, was von ihm auch zu erwarten ist. Er ist ja nun wahrlich kein Neuling für diese Volksbühne. Sie haben es ja schon erwähnt. Sie haben ja schon viele Arbeiten von ihm dort gesehen. Also für Neuerungen dürfte er gar nicht so stehen. Steht er eher für Tradition, für eine Fortführung von der Tradition einer Volksbühne in Berlin?
Er selber mit seinen Arbeiten hat ja inzwischen jetzt in allen großen Bühnen im deutschsprachigen Raum gearbeitet. Von ihm erwartet man jetzt vielleicht nicht die große Neuerung als Regisseur. Er hat sein sein Format weiterentwickelt und die Abende, die er in Regelmäßigkeit produziert, funktionieren mal sehr gut, mal vielleicht auch ein bisschen weniger, aber er ist jemand, der sehr nah dran ist an den Debatten der Zeit, an den Diskursen, er ist so diskurserprobt und ich kann mir vorstellen, er hat ja viel mit Studenten auch gearbeitet, wir erinnern uns vielleicht, als es die Proteste gegen Chris Derkon gab, da vermutete man ja, eine Besetzung des Hauses, genau, da vermutete man ja, dass hinter diesen Protesten, hinter diesen Studenten, den jungen Leuten auch irgendwie René Polisch so ein bisschen als Strippenzieher auch eine Rolle spielt. Ich könnte mir also vorstellen, dass er natürlich auch auf diese jungen Leute setzt, dass er die in irgendeiner Form, das müssen wir halt abwarten, was da morgen gesagt wird, dass er die in irgendeiner Form damit einbezieht, da er ja die Forderung, das Haus zu öffnen und so weiter, ja vermutlich mit unterstützt hat. Also es ist jetzt so ein bisschen davon abhängig, wen er ans Haus holt, ob er sozusagen die alte Ära, die ist vorbei unter Krastorf, die Trauerarbeit ist geleistet. Er wird vielleicht den einen oder anderen derer, sagen wir Christoph Marthaler oder Herbert Fritsch, vielleicht kommt der eine oder andere zurück als dann so eine Art, ja, das ist dann so ein schönes Wiedersehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er natürlich mit ganz neuen Konzepten kommt.
Gibt es noch Fragen, die für Sie offen sind bis morgen Mittag?
Naja, es gibt einige Fragen natürlich. Was für ein Ensemble wird das sein? Also wie geht es weiter mit Klaus Dörr und seinem Ensemble, der ja
Übergangs-
Klaus Dörr ist seit 2 Jahren erst Interims, jetzt Intendant der Volksbühne, hat gerade ein Ensemble für 2 Jahre berufen. Er hat einen Schauspieldirektor, Torleifur Arnason, installiert an der Volksbühne. Also inwiefern da, es ist ja eine sehr kurze Zeit, die werden nicht viel erreichen können. Also inwieweit es da eine weitere Zusammenarbeit gibt mit diesem neuen Ensemble, mit diesem Schauspieldirektor, wissen wir noch nicht. Das sind so Fragen, wird er ein eigenes Ensemble mitbringen? Wird Martin Wuttke, wie es so ein bisschen spekuliert wird, an seiner Seite mitwirken? Er hat ja damals neben Heiner Müller kurzzeitig auch das Berliner Ensemble geleitet, hat also vielleicht so ein bisschen Leitungserfahrung von einem größeren Haus. Eine Frage wäre auch, wird der Name zurückgeführt zur Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz? Das hieß ja zuletzt Volksbühne Berlin. Also es sind so einige Sachen offen. Wird er wirklich als alleiniger Intendant das Haus leiten oder wird er sich noch Leute an die Seite stellen? Das sind so Fragen, die wir abwarten müssen.
Susanne Burkhardt aus unserer Theaterredaktion, vielen Dank für diese allerersten Einschätzungen. Morgen, dann wissen wir also, ist dann ganz sicher, ob René Polisch Intendant der Berliner Volksbühne wird. Die Hinweise jedenfalls haben sich heute im Laufe des Tages sehr stark verdichtet. Und wir bleiben noch in Berlin und kommen zu einem Regisseur, der auch im Gespräch war für die Intendanz der Volksbühne und sich sogar schon ein Interview selber angeboten hat, nämlich Ersan Montag. Der muss jetzt offenbar noch etwas warten. Heute hat er sein neues Stück zum ersten Mal in Deutschland gezeigt. Barbara Behrendt war für uns dabei. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
War denn diese Personalie Polisch eigentlich Thema vor oder nach der Vorstellung heute in Berlin?
Ja, davor wurde da schon auch drüber gesprochen. Also es war ja jetzt für niemanden eine große Überraschung, das auf keinen Fall. Und ich würde sagen, die Meinungen waren so gespalten. Also es gibt ja durchaus diese große Fangemeinde von Polisch und die freut sich natürlich sehr auch, dass er jetzt wieder mehr Inszenierungen von ihm zu sehen sein werden. Es gibt aber durchaus auch die Stimmen, die sagen, naja, ist das nicht eigentlich eher eine Rolle rückwärts für die Volksbühne und auch, was wird dann da überhaupt für ein Programm gemacht werden? Hat er denn die Leitungserfahrung oder dass er ein guter Regisseur ist, wissen wir, aber wie sieht es denn mit seinen Intendantenqualitäten aus?
Wir werden sehen, was wir dann noch morgen noch erfahren werden, auch vielleicht wird es ein größeres Team geben. Einige Namen werden fallen, die wir bisher noch gar nicht gehört haben. Kommen wir erstmal zu dem, was also Ersan Montag da heute in Berlin gezeigt hat. Die eigentliche Arbeit, das war die deutsche Ersterführung. Das war schon in Gent zu sehen, am NT, jetzt zum ersten Mal in Deutschland. Das Wohnzimmer. Und das hat offenbar auch etwas mit Radio zu tun.
Okay, cool. And Natalie, what song should I play for you?
Ain't No Sunshine.
Ain't No what?
Ain't No Sunshine.
Ah, yeah, of course, from Bill Withers. Yes, a classic for Natalie.
Yes, thank you.
Ain't no sunshine when she's gone.
Und das Ganze dann auch rückwärts.
Ja, schnell so nie. Oh, wenn ihr.
Ja, schnell so nie.
Wie viel werde ich noch so viel sein?
Barbara Behrendt, was für ein Abend ist das?
Es klingt so chinesisch, ne? Rückwärts ist es ganz komisch. Man hört tatsächlich in der Inszenierung erst diese Rückwärtsversion und weiß gar nicht, was das jetzt soll. Aber wir sehen da eine Frau am Tisch sitzen, die auf ihren Kassettenrekorder drückt und dann läuft diese Radiosendung ab. Also es ist jetzt nicht live, sondern wir befinden uns im Wohnzimmer dieser einen Frau. Und es werden eben, wie man sich schon denken kann, hier unterschiedliche Zeitebenen miteinander verschaltet. Also erst sitzt diese wirklich schön gekleidete Frau, geschminkt und zurechtgemacht, in ihrem Wohnzimmer, ziemlich depressiv aber und traurig am Tisch, trinkt was und nach 10 Minuten steckt sie aber den Kopf in den Gasofen und bringt sich um. Und in einem identischen Wohnzimmer dann daneben kommt dieselbe Frau wenig später nach Hause, zieht sich um, geht duschen, macht sich genauso zurecht wie die Frau nebenan, während im Nebenzimmer aber die Zeit wieder zurückläuft, bis beide bei einer bestimmten Zeitzone aufeinandertreffen und dann plötzlich alles synchron abläuft und man überlegt, aha, kann dieser Selbstmord vielleicht auch in irgendeiner Zeitzone verhindert werden oder hätte das alles ganz anders laufen können? Es ist ein ähnliches Motiv wie beim Wunschkonzert von Franz Xaver Krötz, dieses berühmte Stück. Da sehen wir auch eine Frau in ihrer letzten Lebensstunde, wie sie abspült, häkelt und sich dann am Ende umbringt. Auch alles stumm, auch hier kein Wort wird gesprochen. Allerdings
das Einzige, was wir gehört haben, war diese Radiosendung.
Ganz genau, das waren die einzigen Worte und die kommen eben vom Band. Also die Performerinnen sprechen gar nicht. Und während aber bei Krötz ganz viel Psychologie mit reinspielt, also da geht es um Alltagspsychologie eigentlich, ist hier alles wirklich sehr artifiziell, sehr stilisiert. Es ist mehr eben eine philosophische Konstruktion um diese Frage, wie hätte was verhindert werden können, in welcher Zeitzone bewegen wir uns. Es ist auch recht statisch, muss man sagen.
Geht es auch um Identitäten, um Spiegelbilder, weil Sie gerade gesagt haben, Performerinnen, die haben denselben Familiennamen. Doris Bokongo Nkumu und Nathalie Bokongo Nkumu. Das sind Schwestern offenbar?
Das sind Zwillinge. Ich glaube,
die sehen sich also sehr ähnlich.
Die sehen sich sehr ähnlich, genau. Und diese Zimmer, in denen sie sich aufhalten, spiegeln sich auch. Also mit dieser Spiegelmetapher wird absolut gespielt. Aber ich glaube gar nicht, dass es so um diese Identitätsfrage geht, sondern es wird die Illusion erzeugt, dass hier nur eine einzige Frau, eine einzige Figur auf der Bühne steht. Zu unterschiedlichen Zeiten und die miteinander verschaltet werden. Und,
dabei geht es ja um etwas sehr Dramatisches. Es geht hier um Selbstmord.
Ganz genau.
Also sozusagen das ein gravierendster Einstieg in die Biografie. Dann sagen Sie gleichzeitig, es ist eine gewisse Artifizialität, vielleicht eher eine Kunstperformance als eine Theaterinszenierung?
Finde ich schon. Also emotionalisierend ist es eben überhaupt nicht, was ja schon ein bisschen seltsam ist bei diesem Thema. Also es ist wirklich mehr eine philosophische Konstruktion. Es ist viel technisches Kalkül auch dahinter. Man schaut mehr auf diese Synchronität der Performer. Es ist ja auch eine sehr überschaubare Situation, ne? Man weiß ja eigentlich nach 10 Minuten, wie diese Konstruktion funktioniert. Auch Sound wird nur sehr sparsam eingesetzt, auf das Wort wird verzichtet. Also es ist klar, kleiner, einfacher, erwartbarer auch, als es sonst bei Montag der Fall ist. Dieser Horror, den er manchmal auch in Inszenierungen hat, der ist hier weniger zu spüren. Es ist eben ein klares, minimalistisches Konzept, sehr formstark, aber auch eben sehr künstlich und überschaubar und nicht emotional. Also er ist da schon auf dem Weg zur reinen Kunstinstallation.
Er ist ja selber auch meistens der Bühnenbildner seiner Inszenierungen, ne? Auch in diesem Fall. Ne?
Das ist auch in diesem Fall so und dieses Wohnzimmer ist auch sehr, sehr klar und stilisiert, artifiziell sieht es aus. Da stehen nur lauter sehr cleane weiße Möbel an der Wand, ein Spiegel und diese ganze Tapete ist eine blaue Vogeltapete. Wir hören auch immer so Vögel im Hintergrund zwitschern. Es gibt einen Vogelkäfig, da sitzt ein Vogel drin und die Performerin trägt auch ein blaues Kleid in so Vogeloptik, aber das ist dann auch alles an Farbe, was es gibt. Also es ist eine sehr cleane, ein sehr cleanes Zimmer, eine sehr cleane Optik, die wir hier sehen.
Sie gehen sehr enttäuscht aus diesem Abend heraus?
Nö, enttäuscht eigentlich nicht. Ich fand das in seiner Formsprache wirklich sehr stark. Das kann er seinen Montag wirklich. Aber es ist für mich eben, ja, also wirklich eine Installation, die relativ statisch und nicht besonders emotional ist. Aber was er schon kann, ist wirklich diese installative Form. Ich bin mir nicht sicher, wie viel das noch mit Theater zu tun hat, aber das kann er sehr gut bedienen. Es ist für mich ein bisschen weniger spannend, als es eben bei manchen seiner Performances war, wo noch so viel Grusel und Horror und wirklich Überraschendes auch mit hineinkam. Also Überraschendes erleben wir hier gar nicht.
Da werden ja offenbar sowieso auch in letzter Zeit viele Grenzen überwunden zwischen Kunst und Theater und Performance. Das scheint in diesem Fall offenbar auch der Fall zu sein. Ne?
Dass es, ja, genau. Und Ersan Montag ist ja da wirklich auch ein Vertreter davon, so zu arbeiten. Und ihm wird ja auch wirklich nachgesagt, dass er ist ein großer Bilddramatiker. Und für seine Bilder finde ich auch wirklich immer sehr stark. Und das kann er hier auch. Vielleicht ist es auch was Positives zu sagen, naja, er setzt sich hier gar nicht erst mit einem Text auseinander. Es ist eine sehr eben dann auch klare Form. Mir fehlt da einfach noch eine zweite Ebene vielleicht oder nochmal ja, ein bisschen was Unerwartbares. So. Mhm. Es ist dann einfach, ja, nach 10 Minuten weiß man, wie es die nächsten 70 Minuten weitergeht. Man fragt sich dann nur, bringt sich diese zweite Frau jetzt doch auch um oder wird da noch was anderes am Ende passieren?
Barbara Behrendt kommt also aus dieser deutschen Erstaufführung des neuen Stücks, der neuen Inszenierung von Ersan Montag, das Wohnzimmer im Hebbel am Ufer in Berlin im Hau zu erleben und das wieder morgen und am Donnerstag. Herzlichen Dank für diese Eindrücke. Sie ist eine der größten und wichtigsten Kunstausstellungen der Welt, die Biennale in Venedig, Anfang Mai eröffnet. Wir waren dabei mit mehreren Sendungen und das Schöne ist ja, dass man bei dieser unglaublich vielfältigen, riesigen Ausstellung immer wieder was Neues entdecken kann. Bis zum Schluss, bis November ist sie geöffnet. Ich habe dort in Venedig zwei Künstlerinnen im Pavillon der Schweiz getroffen, die eine beeindruckende Arbeit zeigen. Moving backwards, also rückwärts bewegen. In einem Video sind Menschen zu sehen, die sich rückwärts bewegen. Sie tun dies so, dass man nicht immer weiß, ob es rückwärts oder doch vorwärts ist. Sie spielen mit Richtungen, aber auch mit Identitäten. Und gedreht haben das Video Pauline Baudry und Renate Lorenz. Ich habe zunächst Renate Lorenz über die Inspirationen für diese Arbeit mit ihr gesprochen.
Der Ausgangspunkt war das Gefühl, dass wir von dem momentanen Backlash auf allen Ebenen uns zurückgedrängt fühlten. Und wir wollten mit diesem Gefühl, was machen wir, wollten nicht einfach dagegen angehen, sondern so ein bisschen wie in Martial Arts versuchen, die Energie aufzunehmen und sie in andere mögliche Experimente und Bewegungen umzulenken.
Mit diesem Gefühl, nach rückwärts gezwungen zu sein, haben wir gesucht nach verschiedenen Widerstandsstrategien. Und wir sind auf diese Geschichte von den kurdischen Frauen in der Guerilla gestoßen, die uns sehr interessiert hat, weil die kurdischen Frauen haben, um von einem Ort zum anderen zu gehen in den Bergen, ihre Schuhe rückwärts getragen. Das heißt, dass die Spuren, die sie im Schnee hinterlassen, weisen auf genau die gegenseitige Richtung. Das heißt, man denkt, dass sie nach rückwärts gehen, aber eigentlich gehen sie nach vorwärts oder umgekehrt.
Das heißt, sie wollen damit Spuren verwischen oder in die andere Richtung hinweisen, oder?
Der Pavillon ist so konzipiert, dass die Zuschauerin erstmal in einem Raum kommt und sich auf einer Bühne befindet. Und aus dieser Bühne guckt sie einen Film an und sie versteht ziemlich schnell, dass die Tänzerinnen in diesem Film tanzen genau auf der Bühne, wo sie sich befindet. Das heißt, dass die Zuschauerin in der Position gesetzt wird, eine potenzielle Performerin zu sein.
Und wir haben in dem Film mit Rückwärtsbewegungen experimentiert und jede Szene in dem Film unterläuft die Idee, dass es eine einzige Richtung oder eine einzige Zeitlichkeit gibt, in der wir uns bewegen. So, es gibt eigentlich immer Rückwärts-Vorwärtsbewegungen und jede Szene macht das auch in unterschiedlicher Weise. Also es gibt Szenen, wo die Performer vorwärts gehen und dabei aber die Schuhe rückwärts tragen. Es gibt Szenen, in denen sie Tänze rückwärts einstudiert haben. Und es gibt Szenen, in denen wir Tänze digital reverse gedreht haben. Und es ist oft schwer zu erkennen, sondern es beginnt mit so einem Gefühl von Strangeness oder irgendwas stimmt nicht. Und wenn man genauer hinguckt, kann man dem folgen.
Und es geht, was möglich passiert ist, dass man sich den Film anschaut und am Ende eigentlich gar nicht mehr sicher war, was man angeschaut hat, ob es rückwärts abgespielt war oder nicht. Und dass die Zuschauerin einfach die Richtung verloren hat. Unmöglich vielleicht den Film wieder anschauen muss, um besser zu verstehen.
Dann sind ja auch Perücken spielen eine große Rolle, also die auf den Schultern, glaube ich, getragen werden, der Tänzerinnen zum Teil. Wenn man nicht genau hinguckt, könnte man fast denken, da hängt jemand anderes mit, sozusagen, weil die offenbar so gut gemacht sind, auch diese Perücken, dass man irritiert ist auch durch diese Haarbewegungen, die sind oft schneller oder langsamer als in Wirklichkeit. Dann sind die Perücken, weiß nicht, ob es die sind, die sie hier für die Tanzperformance genutzt haben, werden dann hier mit ausgestellt. Welche Rolle spielen diese Perücken aus Ihrer Sicht?
Wir inszenieren mit diesen Wig Pieces, nennen wir die, so eine Art Treffen von einem Painting, von einem Malerei und einer Perücke. Und es ist in unserer Arbeit immer wichtig, mit Referenzen zu arbeiten, die nicht unbedingt von den Betrachterinnen alle entziffert werden müssen, aber die in die Arbeit einfließen und die Arbeit verbinden mit anderen wichtigen Bewegungen, die vorher stattgefunden haben, auf die wir uns beziehen. Und die Underground Culture von queeren Drag Performances war Ausgangspunkt, dass wir uns mit künstlichem Haar beschäftigt haben und Arbeiten machen, die eben so eine Art Perücke in anderen Formen wieder auftauchen lassen.
Und wie würden Sie denn diese Bedrohung sozusagen eines, ich sag jetzt mal, freiheitlichen Lebens, eines fortschrittlich geprägten Lebens denn beschreiben? Also hier in dieser Zeitung wird es ja relativ eindeutig auch sozusagen beschrieben als ein großes politisches Problem, was wir sozusagen nicht nur in einigen europäischen Ländern haben, sondern auch in den USA vielleicht oder in Brasilien. Wie würden Sie diesen Backlash beschreiben aus Ihrer Sicht?
Fortschrittlichkeit ist auf ganz verschiedenen Ebenen ein Problem und wie gesagt, es kommt auch in der Zeitung zur Sprache. Zum Beispiel bedeutet, dass einige nach vorne gehen, sehr häufig, dass andere Gruppen oder Menschen so angesehen werden, als wären sie rückschrittlich oder würden sich noch in der Vergangenheit bewegen. Das kommt zum Beispiel in einem Brief der Indigenous-Theoretikerin Eve Tuck vor, die beschreibt, wie Menschen mit einem Indigenous-Background in Kanada ganz oft als sie beschrieben werden, die hinterher sind in dem Fortschritt. Dann gibt es ganz viele andere Ebenen, zum Beispiel, was als Anthropozän beschrieben wird, der Zustand der Erde, der sicherlich ein Produkt des Fortschritts ist, alles, was unter den Übeln des Kapitalismus zusammengefasst wird. Alles hat mit dieser Idee zu tun, dass wir angeblich wissen, in welche Richtung wir uns bewegen und welches die einzig gute Richtung ist.
Also eher ein Zweifeln am Fortschritt.
Ja, wir zweifeln am Fortschritt.
Renate Lorenz und Pauline Baudry, also die beiden Künstlerinnen, die den Schweizer Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielen mit ihrer Arbeit Moving Backwards. Und zu dieser Videoarbeit ist auch noch eine Zeitung erschienen, die wir da im Gespräch erwähnt haben, die auch wichtiger Bestandteil dieser Installation ist. Und die Biennale in Venedig ist bis Ende November noch zu erleben und zu sehen. Und eine Biennale, ja, die weiteste, zu der wir je gereist sind, ist die auf Hawaii. Gerade ist sie zu Ende gegangen und sie hat schon dazu beigetragen, dass die Kunstszene auf dieser fernen amerikanischen Inselgruppe im Pazifik einen Aufschwung erlebt und Identitätsfragen stellt. Was macht Hawaii aus? Was ist amerikanische? Was ist die örtliche Kultur? Nicole Markwald hat sich in Honolulu umgehört.
Sie gehören hier eigentlich nicht hin. Für sein Kunstwerk Huakai Awake hat Leland Miano invasive Pflanzenarten gesammelt. Stöcke und Äste der Erdbeerguave hat er so ineinander verschlungen, dass sie eines der ältesten Fortbewegungsmittel der Welt bilden. Ein Auslegerkanu. Mit ihm begann einst die Besiedlung von über 10.000 Inseln im Südpazifik. Während der erst zweiten Honolulu Biennial sammelte Miano seine Materialien im Botanischen Garten von Kaneohe, etwas nördlich von Honolulu gelegen. Kunst auf der Insel sei eine zweigleisige Angelegenheit, erklärt der gebürtige Hawaiianer im Gespräch mit Art Practical.
Hawaii is a funny thing about art, you know. There's the art.
Es gibt zum einen die Kunst, die Touristen verkauft wird, Bilder von Landschaften oder einer bestimmten Szene. Zeitgenössische Kunst ist dagegen schwer verkäuflich.
Contemporary art is very, it's a hard sell here.
Die stereotypen Bilder von Hawaii. Gern auf Taschen, T-Shirts oder Postkarten. Ein romantischer Sonnenuntergang, lächelnde Frauen, die Hula tanzen, saftig grüne Bergwände vor dramatischem Himmel. Zeitgenössische Kunst, die hier entsteht, hat dagegen einen ganz eigenen Blick auf Themen, Materialien, Geschichte. Den hawaiianischen. Und der ist hochpolitisch. In diesem Frühjahr nahmen 47 Künstler und Kollektive teil an der Honolulu Biennial 2019. Sie haben sich unter anderem mit Umweltschutz, Klimawandel und Diskriminierung auseinandergesetzt. Die Künstler kamen aus Hawaii, Neuseeland, Australien, Mexiko, Japan, Taiwan. Länder und Kontinente, die der Pazifik verbindet. Das Motto? To make wrong right now. Das bedeutet so viel wie Falsches korrigieren, und zwar jetzt. Kapulani Landgraf steuerte die Installation Aua bei. Zu sehen sind große Schwarz-Weiß-Porträts indigener Aktivisten Hawaiis. Geht der Betrachter näher an die Bilder, steht über den Gesichtern in kleinster Schrift »We are not American«, wir sind keine Amerikaner. Es ist eine Anspielung auf die berühmte Rede der Aktivistin Haunani K. Trask, die sich für die Unabhängigkeit Hawaiis stark macht.
We are not American! We are not American! We are not American! We will die as Hawaiians! We will never be Americans!
My name is Healoha Johnston, Director of Curatorial Affairs at the Honolulu Museum of Art.
Healoha Johnston vom Honolulu Museum of Art beschreibt die Kunst so.
I would say that contemporary art today is...
Zeitgenössische Kunst nutzt die Traditionen und Mittel, die über die Zeit von verschiedensten Kulturen eingebracht wurden, die in Hawaii ihr Zuhause gefunden haben.
Many cultures across the Pacific who call Hawaii home and are using those materials in really innovative ways.
Davon leben können allerdings die wenigsten.
There are a few artists who are able to.
Einige wenige verdienen genug mit ihren Werken. Die meisten jedoch müssen anderen Berufen im Kunstmetier nachgehen.
Sie unterrichten beispielsweise an Schulen oder Colleges. Johnston erzählt auch, dass es in Honolulu keine wie sonst für Großstädte übliche Galerieszene gebe. Vielleicht ist die Hauptstadt Hawaiis mit ihren 350.000 Einwohnern dafür dann doch zu klein. Doch die Kunstszene wächst, schrieb die New York Times bereits vor 2 Jahren, zur Erstausgabe der Honolulu Biennial. Zudem findet jährlich in der 3. Woche im Februar das Street Art Festival Pow Wow Hawaii statt. Das Ergebnis? Der Stadtteil Kakako ist zu einer Galerie für Wandgemälde geworden. Moderne Kunst, umsonst und draußen.
Nicole Markwald unterwegs in der Kunstszene von Hawaii am Ende der Honolulu Biennale.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der unter Hausarrest stehende russische Investigativjournalist Ivan Golunow ist frei. Das hat das russische Innenministerium in Moskau mitgeteilt. Gegen seine Verhaftung wegen angeblichen Drogenhandels hatte es breiten Protest gegeben. 3 Tageszeitungen erschienen gestern mit derselben Schlagzeile auf der Titelseite: Wir sind Golunow. Dazu sagte die Journalistin Jelena Tschernenko in unserem Programm:
Sehr viele Leute waren empört. Es sind nicht nur diese 3 Tageszeitungen rausgekommen mit der gleichen Titelstory. Zu seinem Schutze haben sich auch sehr, sehr viele Personen geäußert, und zwar auch prominente Journalisten bei staatlichen Medien. Es haben sich für seinen Schutz auch Leute aus dem Theater geäußert, Musiker. Also ein großes Spektrum in der Gesellschaft. Es hat alle empört, weil es so aussieht, als könnte es mit jedem passieren. Jeder, der unbequem wird, den kann man Drogen unterschieben. Dann kommt er für 10, 20 Jahre ins Gefängnis und er ist raus aus dem Weg.
Golunows Anwälte hatten bereits nach seiner Verhaftung den Behörden vorgeworfen, ihn für seine Recherchen bestrafen zu wollen. Die bei ihm gefundenen Drogen seien ihm untergeschoben worden. Golunow recherchierte zuletzt über Korruption in der Moskauer Stadtverwaltung. 180.000 Menschen hatten eine Petition für seine Freilassung unterzeichnet. Der YouTuber Mr. Wissen2Go hat sich für eine freiwillige Selbstverpflichtung von Webkanälen ausgesprochen. Ein Vorbild könne der Presserat für klassische Medien sein. In einem Interview mit der Passauer Neuen Presse verteidigte er CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gegen die Kritik für ihre Bemerkung zur Medienmacht. Sie habe sich ungeschickt ausgedrückt. Aber er glaube nicht, dass es ihr wirklich um Zensur gegangen sei, so der YouTuber. Mirko Drotschmann alias Mr. Wissen2Go gehört zu den bekanntesten YouTubern in Deutschland. Sein YouTube-Kanal hat knapp 1 Million Abonnenten. Die New York Times will auch in ihrer internationalen Ausgabe künftig auf die täglichen politischen Karikaturen verzichten. Der New York Times-Redakteur James Bennett erklärte, die Zeitung beabsichtige schon seit einem Jahr, analog zur US-Ausgabe, in der internationalen Ausgabe auf Karikaturen zu verzichten. Der Karikaturist Patrick Chepetti erklärte hingegen, die Entscheidung habe mit der Kontroverse um eine Karikatur im April zu tun. Diese zeigt Netanyahu als Blindenhund mit Davidstern am Halsband, der einen blinden US-Präsidenten Donald Trump führt. Trump trägt in der Zeichnung eine Kippa. In der jüdischen Gemeinde in den USA hatte die Karikatur Entsetzen hervorgerufen. Die New York Times hatte sich für die Veröffentlichung entschuldigt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat heute den ersten Spatenstich zur Erweiterung und Sanierung des Berliner Bauhausarchivs gesetzt. Das Museum für Gestaltung wird zum 100. Jubiläum des Bauhauses um einen fünfstöckigen gläsernen Turm ergänzt. Das erweiterte Berliner Bauhausarchiv ist dann die umfangreichste Sammlung zur Geschichte der Designschule. Die Baumaßnahmen sollen im Jahr 2022 abgeschlossen sein.
Vor Antisemitismus ist man nur auf dem Mond sicher. Hannah Arendt schrieb das. Wie wahr, wie traurig. Antisemitismus, ein Gift, das nur schwer neutralisiert werden kann, wenn überhaupt. Immer wieder versuchen es Initiativen. Und jetzt kommt eine Seite dazu, eine Internetseite, die morgen vorgestellt wird. Eine Website gegen Antisemitismus. stopantisemitismus.de mit Strategien gegen Antisemitismus in unserem Alltag. Organisiert das Ganze von der Wochenzeitung Die Zeit und dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein. Nina Smit ist im Studio von der Zeitstiftung, Ebelin und Gerd Bucerius. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was genau wird diese Seite haben?
Wir arbeiten seit einem Jahr mit einer Gruppe zusammen, und zwar mit einer Gruppe von unterschiedlichen Experten und Institutionen, die sich ganz konkret im Alltag mit dem Thema Antisemitismus bekämpfen beschäftigen. Also zum Beispiel die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, die Anne-Frank-Gedenkstätte, aber eben auch mit der Zeit. Und haben uns die Frage in der Zeitstiftung gestellt, wie können wir eigentlich Antisemitismus im Alltag begegnen? Wie können ganz persönliche Reaktionen auf antisemitische Äußerungen im Alltag aussehen? Wir haben dann mit dieser Gruppe zusammen intensiv Zeit verbracht, haben gemeinsam beraten und überlegt, wie nähern wir uns diesem Thema und wie können wir wirklich Flagge zeigen und ein Signal setzen. Und herausgekommen ist eine Website, auf der wir 35 Zitate vorstellen für antisemitische Äußerungen aus dem Alltag. Wir sagen, was steckt dahinter? Wie kann man reagieren und wo bekommt man Hilfe?
Also Argumentationshilfen letztlich für den Alltag?
Dass man richtig, weil wir bemerkt haben...
antisemitische Äußerungen sofort entkräften kann?
Richtig, denn was wir zurückgespiegelt bekommen haben von dieser Gruppe, die sich eben tagtäglich mit dem Thema beschäftigt ist, dass es oftmals auch eine Hilflosigkeit gibt der Betroffenen, aber auch derjenigen, die so etwas mitbekommen, wie man eigentlich reagieren kann. Also mit anderen Worten, wenn man bei einem gemütlichen Abendessen oder wenn man auf dem Schulhof mitbekommt, wie jemand als du scheiß Jude bezeichnet wird oder antisemitische Stereotypen in den Vordergrund gestellt werden. Was kann man eigentlich tun? Und von daher ist diese Website einerseits der Versuch, das Thema stärker sichtbar zu machen, und zwar wirklich Antisemitismus in alltäglichen Äußerungen, so schlimm das auch ist.
Haben Sie Beispiele dafür, wo vielleicht gerade Argumentationshilfen nötig sind? Also bei diesen sehr primitiven antisemitischen Aussagen wird es vielleicht nicht so schwierig sein, aber bei etwas komplexeren
ja,
dann schon.
Ja, zum Beispiel auch Stereotypen, ne? Also dass tatsächlich eben auch bestimmte Eigenschaften mit dem Jüdischsein oder mit dem Judentum verbunden werden. Zum Beispiel, naja, der ist ein guter Geschäftsmann, aber das kann man sich ja auch vorstellen, ist ja auch ein Jude, der kann gut mit Geld umgehen. Oder Juden zahlen keine Steuern. Das heißt, diese Beispiele, die wir gesammelt haben mit dieser Gruppe eben aus Praktikern, aus Wissenschaftlern, aus Vertretern von verschiedenen Stiftungen, aus dem Bildungsbereich, die haben uns ganz konkrete Beispiele geliefert für Zitate oder Redewendungen, die sie selbst erfahren haben oder die sie von anderen mitbekommen haben. Und uns ging es einfach darum, mal stärker sichtbar zu machen, in welcher Fülle eigentlich diese Äußerungen tagtäglich vorgebracht werden und wie man sich da entsprechend positionieren kann, wie man reagieren kann.
Also vor allem eine Argumentationshilfe, aber auch eine Möglichkeit, weiß ich nicht, auch Verbindungen herzustellen zu bestimmten Initiativen. Sie haben ja gerade ein paar erwähnt, die eben sich engagieren auf dem Gebiet des Kampfes gegen den Antisemitismus. Eine Art Vernetzung könnte so ein Portal
richtig,
auch dafür gut sein?
Das ist der dritte Schritt, dass wir gesagt haben, das erste ist überhaupt mal Bewusstsein schaffen. Das zweite ist im Grunde genommen Empowerment, also wie kann ich darauf reagieren? Und das dritte ist, wo bekomme ich Hilfe? Und das ist einerseits eine Vernetzung, also wirklich mal zu sehen, wer macht denn eigentlich schon was, in welchem Bereich, welche Beispiele funktionieren, aber zum Beispiel auch ganz pragmatische Sachen, wo bekomme ich Unterrichtsmaterialien oder ich bin vielleicht in einer Region, die nicht so viele Stiftungen oder Einrichtungen hat, die sich mit dem Thema beschäftigen. Was ist die nächste Anlaufstelle in meiner Umgebung? Also wirklich ganz simpel einfach mal zusammenzustellen, was gibt es eigentlich schon und wo bekomme ich die Hilfe?
Wie erklären Sie sich eigentlich, dass antisemitische Taten immer weiter zunehmen?
Also ich glaube, dass es mit verschiedenen Faktoren zusammenhängt. Ich glaube, es ist einerseits auch eine gewisse Verrohung im Umgangston miteinander, die schon sehr beängstigend ist, die man hier in Deutschland wahrnehmen kann, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern oder in Amerika. Und dass einfach jede Form von diskriminierender Kommunikation oder Verrohung in der Kommunikation, auch antisemitische Äußerungen eigentlich so zum, ja, so teilweise eben einfach in so eine ganz normale Kommunikation rüberrutschen. Und das ist beängstigend. Das ist der eine Aspekt. Den anderen Aspekt, den Sie eben schon genannt haben, ist sicherlich, dass ein kulturell diverses Land, auch wie Deutschland, auch mit unterschiedlichen Geschichten und mit unterschiedlichen Hintergründen umgehen muss und sich damit auch auseinandersetzen muss, auch vor dem Hintergrund eben zugewanderter Menschen, die nicht nur eine positive Einstellung gegenüber Israel und gegenüber Juden haben. Sich damit also auch kritisch auseinanderzusetzen. Und dann sicherlich auch, was Sie anfangs angesprochen haben, so eine ganz tief verwurzelte Form von Antisemitismus oder ja, Stereotypen, die so verwurzelt sind, dass sich manchmal die Sprechenden dessen gar nicht bewusst sind, was sie da eigentlich sagen. Und von daher kommen, glaube ich, verschiedene Elemente zusammen. Und ich bin der festen Überzeugung, das Einzige, was wir auch tun können als zivilgesellschaftliche Akteure, und dazu zählen wir Stiftungen, ist Flagge zeigen, Kante zu zeigen und zu sagen, wir wollen, dass es ein stärkeres Bewusstsein über diesen Sachverhalt gibt und wir wollen ganz pragmatisch gucken, was kann man eigentlich tun, welche Lösungsansätze kann man bieten und wie kann man entsprechend vernetzen. Das ist das, was wir im Moment als Stiftung tun können.
Das klingt gut, aber im Alltag ist man ja selber, glaube ich, immer wieder auch mit antisemitischen Bemerkungen konfrontiert und dann fragt man sich, an welcher Stelle interveniert man und wann verdrängt man es?
Das ist richtig. Das ist dann natürlich immer wieder auch eine Frage, wenn man mit so einer Situation konfrontiert wird, sei es jetzt eine antisemitische Äußerung oder eine sexistische Äußerung, wann wird man aktiv? Aber ich glaube, in dem Augenblick, wo man besser gewappnet ist, besser vorbereitet ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas sagt, größer. Und wenn wir dazu beitragen können, ist das schon mal ein Erfolg.
Nina Smith von der Zeitstiftung Eberlin und Gerd Bucerius, die also gemeinsam mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein morgen dann den Start einer Seite verkünden wird mit der Adresse stoppantisemitismus.de. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ganz herzlichen Dank.
Und jetzt geht es uns um Gerlind Reinshagen, Theaterautorin in schwierigen Zeiten, als nämlich Stücke von Frauen in deutschen Theatern noch etwas Exotisches waren. Die Schriftstellerin ist mit 93 Jahren in Berlin gestorben und Dorothea Diekmann erinnert an sie.
Als im Jahr 1968 mit Doppelkopf ihr erstes Stück unter der Regie von Klaus Peymann aufgeführt wurde, war Reinshagen die erste weibliche Theaterautorin nach dem Krieg. Bald folgten weitere Stücke. Gerade weil sie auf große politische Gesten und prominente historische Figuren verzichtete und stattdessen in den Alltag der Arbeitswelt eintauchte, war Reinshagens Theaterproduktion rauer und akuter als das politische Dokumentartheater jener Zeit. Das Bühnendebüt war auch in anderer Hinsicht innovativ.
Ja, das war ganz ulkig. Da wurde man ein bisschen angesehen wie ein Monster. Und ja, da haben sie alle gesagt, wie ist denn das möglich? Und woher weiß die denn das? Und kann denn eine Frau sowas? Es war ziemlich schwierig. Aber andererseits hatte man natürlich auch die Aufmerksamkeit, die vielleicht andere Theaterautoren dann im Anfang nicht haben. Vielleicht hat man gedacht, Frauen müssen Salonstücke schreiben. Und dies war ziemlich eine harte Geschichte, nicht?
11 Theaterstücke wurden zwischen 1968 und 1999 uraufgeführt. Dramen, in denen, wie Reinshagen schrieb, die beiden Partner des Theaters, die Bühne und das Publikum, ihre müde Ehe revidieren, also wieder miteinander reden müssen. Zugleich wandte sie sich der Prosa zu. 1981 erschien ihr erster Roman Rovinato oder Die Seele des Geschäfts. Hier und in den folgenden Romanen, in denen Reinshagens Wohnort Berlin eine Art Hauptfigur darstellt, entwickelte die Schriftstellerin einen Erzählstil, der Leichtfüßigkeit mit Reflexion und Realistik mit Fantastik verbindet. 2006 kehrte sie in dem Roman Vom Feuer zum Thema ihres vielgerühmten Stücks Sonntagskinder der Nachkriegszeit zurück.
Nach dem Krieg war überhaupt alles wunderbar, wenn man sich ein Fetzchen Stoff kaufen konnte und eine Bluse nähen oder so. Es war alles irre schön. Oder wenn wir tanzen gehen konnten. Und das sagen alle, die jetzt so alt sind wie ich.
Überraschend, ja ketzerisch erscheint diese Erinnerung an eine Jugend, die in den Trümmern einer Stadt und einer Ideologie einen anarchischen Anfangszauber erlebt. Sind wir denn auf dem Kopf gegangen? Fragt die Erzählerin. Tatsächlich. Die Figuren leben am Abgrund wie Büchners Lenz. Sie tragen, wie es heißt, den Tod im Rücken. Dieser Ausnahmeroman über die unmittelbare Zeit nach dem Krieg, ein heiterer Totentanz und ein Gespräch der Überlebenden mit den Toten, beschreibt ein verrücktes Glück. Mit der ihr eigenen Kühnheit und Bescheidenheit hat Reinshagen die Menschen aus nächster Nähe dabei beobachtet, wie sie in ihren Bedrängnissen, Zwängen und Verlusten nach dem gebrochenen Klang des Glücks suchen.
Eigentlich glaube ich, dass alle Literatur aus sowas entspringt, aus einer Frage, die man noch nicht gelöst hat.
Nie hat Gerlind Reinshagen aufgehört zu fragen. Ihr Roman Vom Feuer erschien, als sie 80, ihre Gedichte, als sie 91 Jahre alt war. Sie hat ein Alter erreicht, in dem man von den Jüngeren oft mehr oder minder unterschwellig schon für tot erklärt wird. Sie hat das einmal in entschiedenem Ton zurückgewiesen.
Der Kampf um jedes Stückchen Leben beginnt mit der Erfahrung, dass man alt wird.
Gerlind Reinshagen, die Schriftstellerin, ist 93 Jahre alt geworden. Dorothea Diekmann erinnerte an sie. Und Gregor Sander schaut in die Feuilletons von morgen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Deutsche an sich beschäftigt die Feuilletons oder wie es Klaus-Rüdiger May in der Neuen Zürcher Zeitung formuliert. In Deutschland liebt man es, sich auf die Lehren der Geschichte zu berufen, wenn man den Anfängen wehren will. Diejenigen, die sich auf der guten Seite wähnen, glauben daher, über dem Gesetz zu stehen und über die Freiheit anderer entscheiden zu dürfen. In der Taz behauptet Daniel Schulz, der Deutsche sagt anderen gern, was sie tun sollen. In der Schweizer Zeitung werden dann von einem deutschen Autor linke Jugendliche angezählt, die eine AfD-nahe Bibliothekarin aus ihrer Bibliothek entfernen wollen, wie das in Dresden geschehen ist. Die Taz sorgt sich um den Kuschelkurs ostdeutscher Ministerpräsidenten mit Wladimir Putin. Namentlich werden Michael Kretschmer und Manuela Schwesig erwähnt. In Ostdeutschland gäbe es dazu eine eigene Meinung, sagen sie, und kokettieren mit dem Selbstbild einiger Ostdeutscher, man sei aufgrund der früheren Zugehörigkeit zur sowjetischen Einflusssphäre besonders empathisch Richtung Osten, schreibt Daniel Schulz und vermutet wirtschaftliche Interessen. Wahrscheinlicher könnte sich in solch einer Haltung das Interesse der ostdeutschen Landwirte spiegeln, ihren Käse weiter nach Russland verhökern zu können, egal wen russische Soldaten so alles erschießen. Klaus-Rüdiger May vermutet wiederum hinter den derzeitigen Jugendprotesten schlicht Meinungsmache. Deutsche Medien erheben gegenwärtig die Jugend zu einer Art generationsgewordenem Willen, der sich die Zukunft nicht von den Alten zerstören lassen möchte. Thomas Steinfeld von der Süddeutschen Zeitung versucht sich etwas nüchterner an einer Gesellschaftsdiagnose. Die Demokratie beruht nicht auf Wertegemeinschaften, sondern auf Mengenverhältnissen. Das bekommen Demokraten jetzt zu spüren. Und da man den Menschen glücklicherweise noch nicht vorschreiben kann, gegen wen sie demonstrieren und wen sie wählen, stellt Steinfeld Folgendes fest. Der Staat, darin sind sich die neuen Volksbewegungen einig, ist den falschen Leuten in die Hände gefallen. Aber abgesehen davon, dass die meisten deutschen Bürger mit den zivilen Errungenschaften der Bundesrepublik immer noch zufrieden sein dürften, wann hätte es je einen Staat der richtigen Leute, wann hätte es je den guten Staat gegeben? Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung sind nicht die Menschen das Problem, sondern die künstliche Intelligenz oder besser, deren Energieverbrauch, wie Joachim Müller-Jung vorrechnet. Eine lernende Maschine, wie sie für Übersetzungsprogramme von OpenAI oder Google verwendet wird, erzeugt allein in der Trainingsphase 5-mal so viel Energie wie ein Durchschnittsauto über dessen gesamten Lebenszyklus. Diese unfassbare Zahl, 284 Tonnen Kohlendioxid, hat man an der University of Massachusetts in Amherst ermittelt. Und sollte die bisher lahmende Kryptowährung Fahrt aufnehmen, würde alles noch viel schlimmer. Fast 1200 Mal so viel Energie wie der klassische Bankensektor benötigte die globale Bitcoin-Wirtschaft, die kaum einer kennt, geschweige denn nutzt, im vergangenen Jahr, stellt der FAZ-Autor fest und hat auch errechnet, wie viel Energie ein gutes, altes menschliches Gehirn verbraucht, zwischen 20 und 30 Watt am Tag. Das entspricht einer schwachen Glühbirne. Zum Fernsehen reicht das ja immerhin. Wer aber glaubt, hier schon alle Krimi-Formate gesehen zu haben, vom Mord mit Aussicht über Kommissar Rex zum Tatort und wieder zurück, dem liegt Christine Dössel in der SZ trotzdem einen grandios exzentrischen Landkrimi aus Österreich ans Herz. Das ermittelnde Personal beschreibt sie so. Roli und Ferdi waren tatsächlich mal Polizisten. Seit Rolis Rausschmiss haben sie sich selbstständig gemacht. Ein ungleiches Paar, Bad Cop und Good Cop, der eine gefährlich lodernd und übergriffig, der andere mit Neigung zum Schlagersängertum und Yoga-Frühsport. Laut Dössel ist das ganz großes Kino, wenn auch nur in der Glotze, und der Tagesspiegel urteilt über die Krimikunst unserer Nachbarn. Der Österreicher kann auch sehr komisch.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom Mittwoch. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.